Morgen zu sagen hat. Manchmal lesen wir in der Bibel oder hören eine Predigt und fragen uns, schön, aber was hilft mir das? Wie ändert das mein Leben? Du hast deine Herausforderungen, deinen Alltag und wie soll das, was jemand vor 2000 Jahren gesagt und getan hat, dir heute helfen? Die Frage ist berechtigt und ich möchte sie beantworten. Dieser Jesus ist auferstanden und lebt. Wir lesen dazu in Römer 8, die Verse 34 bis 37. Römer 8, Vers 34, wo die rhetorische Frage gestellt wird: Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und so wollen wir heute sehen, Jesus kann und will dir helfen. Aber wie macht er das? Offensichtlich nimmt er nicht alle Nöte sofort weg. Also, was macht er dann? Das wollen wir sehen. Und wir kommen zu Matthäus 8. Wir predigen im Moment durch Matthäus. Und wir haben die Bergpredigt in Kapitel 7 abgeschlossen und kommen jetzt zu Kapitel 8. Und eben nach dieser Predigt, die hat er, das ist eine Bergpredigt, und man denkt manchmal so in den Alpen oder so. Ne? Also das war hier, das war sein Berg. Mit aller Wahrscheinlichkeit, nicht hundertprozentig sicher. Aber er geht dann runter nach Kapernaum, das ist ungefähr da unten. Wir sehen nachher nochmal ein anderes Bild davon. Und viele hatten jetzt diese Predigt gehört und sie folgten ihm. Sie wollten mehr davon erfahren. Und das sollten sie und das sollen wir auch bekommen. Denn Jesu Lehre, ich muss einmal wieder vermutlich mit der Maus einmal rüber. Okay, da. Jesu Lehre und Leben stimmen überein. Es war nicht nur, er hat dieses gesagt und gesagt, okay, dieses ist eine schöne Theorie oder hier sind ein paar ermutigende Worte, sondern jetzt wird in den nächsten zwei Kapiteln viel beschrieben, was Jesus getan hat, wie er anderen geholfen hat, weil das, was er verkündigt hat und das, was er gelebt hat, ist in Übereinstimmung. Und so möchte ich dann einmal Matthäus 8, die ersten vier Verse lesen. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sage es niemanden, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Jesus zeigt hier seine Fürsorge. Ein Aussätziger musste sich eigentlich wegen der Ansteckungsgefahr abschotten. Und immer wenn er irgendwo in die Nähe von Personen kam, musste er rufen: Unrein, unrein, damit die gewarnt waren und sich nicht anstecken. Ja, die hatten noch keine FFP2-Masken, also mussten sie sich so identifizieren und sagen: Achtung, ich bin ansteckend. Und vielleicht war das genau dann auch, wie er zu Jesus kam, weil die sahen ihn, vielleicht hat er es gerufen und alle haben den Weg freigemacht. Ja, mit dem wollen wir nicht in Kontakt kommen. Aber er kommt hier zu Jesus. Und Jesus geht nicht beiseite, sagt sich nicht und sagt, ich bin hier noch wichtig, ich habe hier noch Aufgaben, ja, bitte nicht anstecken, bleib auf Distanz, sondern er lässt ihn zu sich kommen. Und er kommt hier mit der Zuversicht, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und wir haben es gelesen, Jesus sagt, ich will. Heißt es, es ist Gottes Absicht, jeden gesund zu machen? Offensichtlich nicht immer. Und das finden wir sogar in der Schrift bestätigt, in 2. Timotheus 4, Vers 20. Ich möchte das nur kurz erwähnen, weil manchmal wir lesen diese Sachen und sagen, ja, wenn das damals geschah, warum kenne ich denn Leute, die krank sind und denen es nicht so gut geht? Dort ist Paulus auf Reise und er schreibt über Trophimus, Mitte Vers 20 in 2. Timotheus 4. Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Und dabei war Paulus einer, der zwischendurch auch gebraucht wurde, um zu heilen. Ja, aber offensichtlich war es zu dem Zeitpunkt nicht mehr Gottes Wille, so jeden zu heilen. Und Jesus hat zwar viele geheilt, aber auch für ihn war das nicht die oberste Priorität. Wir lesen dazu in Markus 1, Vers 38, Jesus spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort alle Menschen heile. Warte mal, das steht da nicht. Auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Er sagt, meine Hauptfunktion ist, Gottes Plan zu verkündigen, zu sagen, dass es einen Weg des Heils gibt, dass es die Errettung nicht nur für den Körper, sondern für die Seele geht. Und das macht Jesus besonders auch in einem Gespräch mit einem Geheilten deutlich. Und das lesen wir in Johannes 5, Vers 14. Dort spricht er zu jemandem und sagt zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Ich habe dich geheilt. Sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Weil sonst hast du zwar die Heilung erfahren, sonst bist du körperlich gesund geworden, aber wenn du in der Sünde bleibst, dann rettet dich das nicht von Gottes Gericht und im Endeffekt geht es dir nur noch schlimmer. Und so können wir von Jesus lernen, unser geistlicher Zustand ist wichtiger als unser gesundheitlicher Zustand. Dazu lesen wir auch in Matthäus 16, Versen 25 und 26, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Das heißt, selbst wenn wir alles kriegen würden, selbst wenn wir hundertprozentig gesund wären, aber wenn wir unser Ich, unser Leben, unser geistliches Leben, unsere Seele dabei verlieren würden, hätten wir keinen Gewinn dabei. So sind Gott deine Leiden nicht egal, aber manchmal lässt er sie zu, um sich zu verherrlichen, um uns zu ziehen. Wir haben das in den Zeugnissen heute auf andere Art gehört, wo Daniel und Karl ihr beschrieben habt, zu sagen, da waren schwere Situationen für uns, aber Gott hat das gebraucht, dass im Endeffekt wir ihn kennengelernt haben. Und von den Menschen, die wir hier in den Evangelien lesen, es waren viele, die waren in Nöten. Deswegen sind sie zu Jesus gekommen. Deswegen hatten sie ihre Not erkannt und wollten dann eine Lösung haben. Und die Jünger, deswegen habe ich das Bild eingeblendet, sie waren einmal bei jemandem vorbeigegangen, der von Geburt an lahm war, glaube ich, war es in dem Fall. Und sie fragen Jesus und sagen, Jesus, wer hat gesündigt? Irgendjemand muss ja schuld daran sein, dass es ihm so schlecht geht. War er das oder waren das seine Eltern? Und Jesus sagt, weder noch. Sondern dies ist ihm geschehen, damit der Herr darin verherrlicht wird. Und er hat ihn dann geheilt. Okay? Sagen, Gott hat dieses zu diesem Zeitpunkt zugelassen, weil er noch Pläne hat, in dem Fall zu heilen, in anderen Fällen, um seine Veränderung zu zeigen, was er in uns tut. So schreibt Paulus selber in 2. Korinther 12, Vers 9, nachdem er gebeten hat, gesagt, Herr, wenn möglich, lass diesen nicht, lass, das, den, nimm den Dorn aus meinem Fleisch weg. Ja? Wir wissen nicht genau, was dieser Dorn war, ob es eine gewisse Erkrankung war oder wie auch immer, aber Gott hat das nicht geheilt. Obwohl der Apostel Paulus ihn darum gebeten hat. Und er sagte, Gott sagt zu ihm, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi in mir wohne. Gott sagte, was ich durch dich wirken möchte, funktioniert nicht, wenn du ganz bei Kräften bist. Weil die Leute werden sagen, das ist wegen deiner guten Ausbildung. Das ist wegen deiner Intelligenz. Das ist wegen deiner Persönlichkeit. Das ist wegen deinem Charisma. Das ist, und die Leute erklären dann, warum Menschen zum Glauben gekommen sind. Warum er Leute überzeugen konnte. Und Gott sagt, weißt du, ich nehme diese Sachen von dir, damit keiner sagen kann, es war die Redegewandtheit. Es war einfach die Art und Weise, wie das dargestellt wurde. Sondern er sagte zu den Korinthern, ich habe mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu verkündigen, als Christus und ihn ans Gekreuzigten. Die Leute denken, das ist total absurd, das ist verrückt, aber so wird die Gemeinde gebaut. Und das ist ermutigend, weil dann ist er nicht davon abhängig zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie wichtige Leute anziehen. Wir brauchen Leute, die besonders begabt sind. Wir müssten die besten Sänger, die besten Redner, die beste Technik, die beste alles haben. Nee, Gott sagt, was Kraft hat, was verändert, ist mein Wort. Wie hat Jesus ihn hier geheilt? Er hat gesagt, ich will. Und er war geheilt. So, die Kraft war nicht in, okay, jetzt berühre ich ihn, was er manchmal gemacht hat. Ne? Aber es war nicht hier so, irgendwie jetzt kommt, wie bei diesem berühmten Bild mit dem Finger von Gott, als er den Menschen geschaffen hat. Ja, so, ja, modern kann man das für Videos wunderbar aufbereiten, ne? Und dann fließt da der Strom durch und alles zuckt und dann sind die Menschen voller Energie, voller Kraft und dann funktioniert plötzlich alles wieder. Nee, es war hier eigentlich gar nicht so dramatisch. Und er kommt und sagt, ja, ich will in dieser Situation heilen. Aber er sagt, ich möchte noch nicht mal, dass du hingehst und das allen Leuten erzählst. Sondern hat ihm ja gesagt, sage es niemandem, sondern gehe hin, zeige dich dem Priester, bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Er schickt ihn jetzt zu den Priestern, denn in 3. Mose Kapitel 14 gibt es eine, eigentlich Kapitel 13 und 14, es gibt zwei lange Kapitel darüber, was man tun soll, wenn ein Aussatz da war. Einmal im Gebäude und einmal auch an Personen. Und die Schwierigkeit für die Menschen war zu sagen, das war genau angewiesen und von Mose schon, 3. Mose, und für 1400 Jahre hat das keiner gebraucht. Es steht die ganze Zeit in der Bibel, und Leute sagen, naja, aber es passiert ja nicht. Wozu sind diese Anleitungen da? Es gab einen Fall, wo jemand vom Aussatz im Alten Testament geheilt wurde, und das war Naaman, und der ist nicht nach Jerusalem zum Tempel gegangen, sondern ist wieder in die Heimat zurückgegangen. Und jetzt sagt er, gehe hin, zeige dich dem Priester zum Zeugnis. Warum? Weil es war die Aufgabe der Priester, sie zuerst unrein zu erklären. Die hatten da nicht so die Ärzte und so, und die sollten das genau beobachten. Gott hat eine Beschreibung gegeben und sagte, so sollst du es testen, dass es wirklich Aussatz ist. Dann erklärst du diese Person als unrein. Und andersherum, sollte diese Person irgendwie geheilt werden, dann wirst sie wieder beobachtet, wieder von den Priestern. Und nur diese können sie dann auch als geheilt deklarieren. Und jetzt sollen sie also prüfen und erkennen, ist Gott hier am Wirken? Kann man hier sehen, zu sagen, da ist etwas passiert, was im ganzen Alten Testament einmal unter Elia passiert ist und was sonst einfach nicht geschehen kann. Sie haben nicht Medikamente, sie haben nicht eine Medizin dafür, sie haben nicht irgendwelche Methoden. Und er soll jetzt kommen, sagte, schaut mal nach hier, ich bin auf eurer Liste. Wisst ihr noch? Ich war da, ihr habt mich als unrein deklariert. Dürft mich gerne untersuchen. Und diese Untersuchung, die mussten 7 Tage warten, also einmal anschauen, dann 7 Tage wegsperren sozusagen, ja, unter Beobachtung halten und dann anschließend nochmal untersuchen, dass es nicht nur so eine vorübergehende Sache war. Er sagte, geh dorthin, zeige dich auf diese Art und Weise und sie sollen erkennen, Gott hat eine Veränderung bewirkt. Du sagst, ja, wieder, das ist ja damals, aber wie ist es mit uns heute? Wir kommen noch dazu, dass Gott hier nicht immer primär gesundheitlich heilt. Ich habe schon ein paar Stellen hier erwähnt. Aber können andere, die dein Leben beobachten, die dich vielleicht auch schon länger kennen, sagen, da ist was anders. Die sind nicht mehr so egoistisch wie vorher. Sie sind nicht mehr so herablassend. Sie sind nicht mehr so stolz. Sie sind nicht mehr so unzufrieden. Sie sind nicht mehr so hart. Sie sind nicht mehr so verletzend. Sie sind nicht mehr so, so pessimistisch. Sie sind nicht mehr, wie sie früher waren. Ich kann beobachten und ich sehe, da ist etwas, was sie verändert hat. Und ich kann das nicht erklären, einfach durch eine Ausbildung. Ich kann das nicht erklären, einfach damit, naja, die sind erwachsener geworden und so ein bisschen vernünftiger. Sondern sie waren so, aber so sind sie nicht mehr. Und das ist genau das Zeugnis, das dieser Aussätzige zeigen sollte. Sagen, dürft gerne schauen, hab nichts zu verstecken. Ja? Und ich weiß, wenn die Leute mich fragen, ja, wie bist du denn geheilt worden? Ja? Auch sie mal im Jordan untergetaucht? Ja? Sagen, nee, da war dieser Lehrer, da war Jesus. Und ich habe ihn gebeten, du kannst mich heilen. Du bist der Einzige, der mich wirklich verändern kann. Der nicht nur eine Creme drauf tun kann, damit ich nicht mehr so ganz krank aussehe, sondern der mich wirklich neu machen kann. Und jetzt bin ich hier. Und das ist, was Gott immer noch und bei dir und bei mir tun möchte. Sie sagen, die waren so. Die hatten ihren Aussatz, die hatten ihre ansteckenden Verhaltensweisen, ja, ihre verletzende Art. Und Jesus ändert. Er ändert von innen heraus. Das ist das erste Beispiel, was er hier gibt. Aber Matthäus hat die Sachen gesammelt und komprimiert hier zusammengelegt und wir sehen gleich eine weitere Situation in den Versen 5 bis 13. Er kommt dann also nach Kapernaum hinein. Und da trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt, ich habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu dem, geh hin, und er geht. Und zu einem anderen, komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht, tu das, und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und von Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden, in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden, in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. So Jesus zeigt nicht nur seine Fürsorge, er zeigt auch seine Autorität. Er kommt jetzt nach Kapernaum und das ist alles, was davon zumindest heutzutage noch ausgegraben ist und wieder steht. Und er kommt dort hinein und wird vom Hauptmann, vom Zenturion, um Hilfe gebeten. Und nach der Darstellung in Lukas, der das gleiche Ereignis berichtet, war er in der Bevölkerung hoch angesehen, weil er die Synagoge gebaut hat. Das ist das einzige größere Gebäude da. Das war deren Synagoge. Und dieser hatte einen jungen Knecht, der wohl nach einem Unfall, wissen wir nicht genau, gelähmt war. Und Lukas in Lukas 7,2 beschreibt, dass er sogar dem Tod nahe war. Und Jesus sagt, ich bin bereit zu kommen. Und wenn wir die beiden Berichte nebeneinander legen, dann sagst du ja, wieso steht hier, er kommt, und in Lukas steht, er sandte Gesandte. Nun, weil er eine Person unter Autorität war, wenn er sagte, er kann einen Knecht schicken, aber der kommt ja in seinem Namen. Ja? Und er sagt dann, bitte, hier ist das Anliegen, bitte komm. Ja? Und er kommt dann und dann schickt er eine weitere Delegation und die sagt dann, du brauchst gar nicht kommen. Also so wie Lukas das beschreibt, war es vermutlich gewesen. Matthäus hat es hier ein bisschen zusammengerafft für uns, aber nicht verkehrt. Nur zur Erklärung. Okay, also so, Jesus macht sich also auf den Weg, sagt, ich bin bereit zu kommen. Und in der Zwischenzeit schickt der Hauptmann eine weitere Delegation und sagt Jesus, dass er nicht extra kommen müsse. Ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Jesus, du kannst doch einfach ein Wort sagen. Du brauchst ja gar nicht hierher kommen. Und mein Knecht wird gesund werden. Und Jesus lobt diesen Glauben, der nicht auf dem Schauen basiert, sondern auf dem Vertrauen. Hier ist jemand, der sagt, Jesus, ich glaube deine Autorität. Ich muss das nicht erst sehen. Du musst nicht vor Ort sein, sondern wenn du etwas sagst, ich vertraue darauf, dass es so ist. Und das hat Gott extra für uns aufschreiben lassen, weil er sagt, so funktioniert der Glaube auch heute. Der Glaube ist nicht, ich muss lauter Beweise sehen, ich muss sehen, wie Leute geheilt werden, wie Leute von den Toten auferstehen, wie Wunder geschehen, damit ich glaube. Weil selbst in der Bibel liest du, Leute haben dieses gesehen, sie haben das erlebt und sie haben es trotzdem nicht angenommen. Ja? Er sagte, wahrer Glaube ist auf der Zusage Gottes beruhend, ist auf seinem Wort beruhend. Und so beschreibt er es hier und sagte, hier war jemand, der hat gesagt, Jesus, du brauchst das nur sagen. Ich weiß, wie Autorität funktioniert. Wenn ich etwas befehle, dann wird es getan. Und du bist doch derjenige, der Krankheiten, der Autoritäten, der Dämonen befehlen kann. Und es geschieht. Und wir lesen nirgendwo, dass Jesus von einer Tat beeindruckt war. Aber was ihn beeindruckt, ist der Glaube. Er sagt, wie wir hier in dem Text gelesen haben, als er es hörte, wunderte sich und sprach zu ihnen, so großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Wir lesen nirgendwo, dass er sagt, so gutes Essen habe ich noch nie gegessen. So schöne Musik habe ich noch nie gehört. So tolle Predigt, so kann kein anderer reden. Das Einzige, was wir lesen, wo Jesus sagt, wow, ist zweimal. Einmal hier und dann bei der syrophönizischen Frau. So großen Glauben habe ich sonst nicht gesehen. So, wir werden Gott nicht beeindrucken dadurch, dass wir irgendwie was Großes tun. Dass wir besonders viele Menschen zum Glauben geführt haben. Dass wir etwas besonders gut gemacht haben. Sondern wenn wir das Vertrauen in sein Wort haben, Gott, du kannst diese Person ändern. Du kannst mich ändern. Du kannst die Gemeinde bauen. Du kannst dort, wo es unversöhnlich scheint, du kannst Versöhnung ermöglichen. Du kannst mich dazu bringen, mich so verändern, dass ich der Person vergeben kann, was mir im Moment schwerfällt. Oder. Ja? Ich vertraue, dass du dazu in der Lage bist. Und dass Jesus gerade darauf aus ist, das lesen wir dann auch nochmal am Ende vom Johannesevangelium, als Thomas sagt, ich kann nicht glauben, es sei denn, dass ich meine Hände in deine Wunden lege. Und Jesus sagt dann im Anschluss, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. So, ich möchte eigentlich, dass ihr diese Berichte hört und dass ihr vertraut auf der Grundlage dessen, was wir von Jesus kennengelernt haben. Und dafür ist das alles berichtet. Denn ich habe hier Johannes 20, Vers 29 eben zitiert. Und ich lese jetzt die nächsten zwei Verse, die darauf folgen. Johannes 20, die Verse 30 und 31. Da heißt es, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die gar nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die ganzen Evangelien sind dafür berichtet, damit wir ihn kennen, ihm vertrauen lernen und sagen, Herr, du kannst es wohl machen, auch in meinem Leben. Und das ist, wonach Jesus sucht, der Glaube an ihn. Und der Hauptmann hier, der war sich völlig im Klaren, dass Jesus der Einzige ist, der so verändern kann. Er schickt nicht hin zum Arzt und sagt, Herr Arzt, sag mal einfach nur ein Wort und mein Knecht wird wieder gesund. Sondern er wusste, wenn jemand das tun kann, dann ist das Jesus. Und wir wissen nicht, wie viel der Hauptmann vorher schon mitbekommen hat, aber wir haben gelesen, es ist in Kapernaum. Und wenn du ein sehr gutes Gedächtnis hast, dann erinnerst du dich, in Matthäus 4, Vers 13 hatten wir gelesen, dass Jesus nach Kapernaum gezogen ist. Okay? Das heißt, er war dort vor Ort schon gewesen. Und die Wunder hier sind in Matthäus nicht in chronologischer Reihenfolge. Also der hat schon ein paar Sachen bestimmt mitbekommen, gehört, wenn er auch vielleicht nicht selber vor Ort dabei gewesen war. Hat er auch mitbekommen, wie Jesus lehrte. Auf jeden Fall tut er das einzig Richtige. Er sendet zu Jesus und sagt, du kannst heilen. Und Jesus gewährt ihm sein Anliegen. Aber er gebraucht dieses auch für eine Lektion. Ja? Nachdem er gesagt hat, hier ist Glaube. Hier ist jemand, der mir wirklich vertraut. Da hatten wir gelesen in Vers 11, dass er sagt, ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und im Reich der Himmel teilnehmen, aber die Söhne des Reiches werden hinausgestoßen sein. Er nutzt das also, um zu erklären, dass der Zugang zum Reich Gottes nur durch Glauben kommt. Auch Außenstehende, wie dieser römische Hauptmann, werden teilhaben. Nicht, weil er ihre Synagoge gebaut hat, nicht, weil er so ein guter Mann war, nicht, weil er alles richtig gemacht hat, sondern weil er glaubte. Aber wie es dann im Vers 12 hieß, die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Und die Söhne des Reiches hier ziehen sich auf welche, die im gläubigen Elternhaus groß geworden sind. Welche, die die Geschichten kennen, aber nicht selber darauf vertrauen. Denn es reicht nicht, dass die Eltern glauben. Es reicht nicht, dass du die Geschichten gehört hast, sondern wo ist dein Vertrauen? Und diese Beschreibung mit dem Hinausgestoßen, wo Weinen und Zähneknirschen sein wird, das ist Jesu typische Beschreibung für die Verdammnis, für die Hölle. Wir finden das zum Beispiel auch nochmal in Matthäus 13, in den Versen 49 und 50. Da sagt Jesus in einem Gleichnis, Matthäus 13, Vers 49, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also einfach um zu zeigen, das war nicht einfach nur die haben irgendwelche Probleme, mussten zum Zahnarzt oder irgendwie tut ihnen ein bisschen was weh, sie weinen ein bisschen, sondern das ist Jesu Beschreibung für die Verdammnis. Also in dieser ganzen Beschreibung von dieser Situation, was mit dem Knecht von dem Hauptmann geschehen ist, geht es Jesus gar nicht zuerst um eine Heilung oder rein um eine körperliche Heilung, sondern um das Seelenheil. Er will dieses in dieser Situation tun, um zu veranschaulichen, zu sagen, hier ist das Vertrauen und das Vertrauen in Jesus. Und das ist, was ändert, das ist, was neu macht, das ist, was Leben schenkt. Und damit wir das auch anwenden können, möchte ich es so formulieren. Jesus verspricht nicht den Himmel auf Erden, sondern den Himmel nach Erden. Weil manchmal wir lesen diese Situation und sagen, wäre ja schön. Ich habe jemanden, mit dem ich gut befreundet bin, jemanden, den ich gut kenne, der schwer krank ist. Und wäre doch super, Jesus sagt einfach ein Wort und die sind wieder gesund. Aber auch all diese Personen, die Jesus hier geheilt hat, was ist mit denen im Endeffekt passiert? Die sind alle gestorben. Keiner von denen läuft heute mehr rum. Ja? Das heißt, es war nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, dass wir als Menschen wegen der Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod, dass wir sterben. Aber Jesus heilt hier, um zu zeigen, ich habe die Autorität. Es stimmt tatsächlich, ich brauche nur ein Wort sagen. Und wer mir vertraut, dem gebe ich das Leben zurück. Ja? Aber als Illustration, ich gebe dem gerade auch geistliches Leben. Und sein Versprechen war nicht, ich heile hier alles. Selbst als Jesus auf der Erde war, ja, er hat viele Menschen geheilt. Aber denk mal drüber nach, wo hat er denn gedient? Der war nie in Deutschland. Er war auch nicht in Russland oder Amerika oder Australien oder Indien oder sonst wo wir herkommen. Der war ja nur in einem kleinen Teil von Israel, nicht größer als das Saarland. So ein kleiner Bereich da. Ja, dort hat er viele geheilt. Aber man sieht daran, dass seine Absicht nicht war, einfach auf der ganzen Erde zu diesem Zeitpunkt alle Krankheiten abzuschaffen. Sondern es ging ihm darum, dass die Menschen erkennen, er kann verändern, er kann neu machen und er schenkt Versöhnung mit Gott. Aber wenn wir dann auch in Vers 13 gelesen haben, dass er sagt, geh hin, dir geschehe nach deinem Glauben, dann benutzen das einige und sagen dann, tja, dann, wenn Leute halt noch krank sind, dann ist deren Problem, dass sie nicht genug Glauben haben. Müssen wir also mehr glauben, wenn wir krank sind? Nein, also wir können immer mehr glauben. Ja? Aber wir müssen dem glauben, was Jesus zugesagt hat. In dem Fall hat er zugesagt, dein Knecht wird gesund werden. Und wir dürfen darum bitten. Aber wir dürfen nicht etwas einfach als gegeben annehmen, zu sagen, du musst das tun, was er nie verheißen hat, zu tun. Und so vielleicht für uns das zu verstehen, können wir es so ausdrücken. Der Glaube heilt nicht unbedingt die körperlichen Gebrechen, aber der Glaube heilt unsere Beziehung zu Gott. Er kann, ja, nicht, dass jemand mich missversteht, er kann die körperlichen Gebrechen heilen. Wir können beten und Gott kann das heute in einer Sekunde tun. Es ist ihm möglich. Okay? Das ist nicht, worum es hier geht. Aber es ist nicht, wenn er das nicht tut, wenn er sich entscheidet, das zu diesem Zeitpunkt nicht zu tun, dass unser Glaube irgendwie mangelhaft ist, sondern dass Gott sagt, mir ist etwas anderes wichtig. Und hier sehen wir zu dieser Zeit, was es bewirkt hat, war, dass die Menschen zu Jesus gekommen sind, sich ihm gegenüber geöffnet haben und gesagt haben, ich erkenne jetzt, ich brauche dich. Und ich habe das an dieser körperlichen Not erkannt. Und sie können jetzt berichten und sagen, ja, Jesus kann tatsächlich verändern. Okay? Und was Jesus möchte, ist, dass wir eben in dieser Beziehung wiederhergestellt werden und dass wir in dieser Beziehung auch wachsen. Jesus gebraucht das Bild zu sagen, die Gemeinde ist meine Braut. Ja? Er ist der Bräutigam und so warten wir auf seine Wiederkunft, um dann ewig bei ihm zu sein. Das ist das Bild, das er gebraucht. Absichtlich so eins, eines ständigen Zustandes. Vielleicht mache ich mal einen Kontrast mit irgendwelchen professionellen Athleten heutzutage. Die spielen für eine Zeit für ihren Verein, aber wenn da irgendein anderer Verein kommt und der sagt, hey, wir geben dir ein paar Millionen mehr, dann wechseln sie mal kurz. Und Jesus ist hier nicht zu sagen, naja, hey, ich mache dich gesund, dann spielen wir zusammen, okay? Aber wenn du mich dann nicht mehr brauchst, na, dann gehst du halt irgendwie zum nächsten über. Dann brauchst du jemanden, der dir Geld gibt, dann gehst du zu irgendeiner Bank hin oder so. Ja? Sondern er sagte, ja, ich kann dich verändern, aber ich will dieses eben nicht nur, dass ich dir einmal Gesundheit gebe und danach gehst du wieder den eigenen Weg. Es war die Krankheit, die dazu geführt hat, dass diese Menschen, der Aussätzige, der Hauptmann, dass sie erkannt haben, ich brauche Jesus. Und Gott gebraucht manchmal Umstände in unserem Leben, dass wir erkennen, Herr, ich brauche dich. Aber er ist weniger daran interessiert, nur die Umstände zu ändern. Sondern er will eine Beziehung mit dir. Ja, er ist unser Arzt. Ja, er ist unser Hirte. Ja, er ist derjenige, der uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen, der uns Nahrung zur Verfügung stellt. Alle guten Gaben kommen von ihm. Aber er möchte nicht nur Arzt sein. Was machst du beim Arzt? Du gehst hin und sagst, tut weh, mach gesund. Ja? Ja, du kannst das viel besser ausdrücken. Aber ja, das ist grundsätzlich, alles, was ich von dir möchte, ist, dass du mich gesund machst. Und danach möchte ich dich möglichst nicht wiedersehen, weil das heißt ja, dass ich krank bin. Und Jesus sagt, ich will nicht nur, dass du kommst und sagst, mach mal schnell wieder gesund, ich will wieder weg von hier. Er sagte, ich liebe dich. Und ich möchte, dass du bei mir bleibst. Und wir hatten in der Gebetszeit gelesen, Johannes 14, ich möchte, dass du ewig bei mir bleibst. Das ist seine Absicht. Und dafür reicht es nicht zu sagen, oh, du hast ein Problem. Klar, sag mal kurz Bescheid, was brauchst du? Ich mach das. Weil dann hauen wir wieder ab. Und er sagt, nee, ich möchte, dass wir eine Beziehung haben. Und so sollte es dann ja auch anders in der Familie sein, oder? Ich hoffe, dass es bei dir zu Hause nicht so ist, setzt dich hin und sagst, möchte Essen haben und dann haue ich wieder ab. Und 5 Stunden später komme ich wieder und sage, wo ist die nächste Mahlzeit? Sagst, na, das wäre nicht Familie, dann kann ich auch gleich in ein Restaurant gehen, kann ich mir nicht leisten, aber ja, prinzipiell, dann ist es nicht mehr als eine Dienstleistung. Aber das macht doch nicht Familie aus, das macht doch nicht Liebe aus. Und Gott sagt, ich möchte diese Beziehung mit dir. Und das ist das, wo es irgendwie unfassbar wird. Der Schöpfer, der nur ein Wort sprechen muss und der hätte 1000 neue von mir, ich weiß nicht, warum er das haben wollte, aber ne, er könnte es machen. Aber der sagt, nee, ich habe dich gemacht. Ich habe das ganze Universum mit einem Wort in Existenz gesprochen, aber ich habe dich in meinem Ebenbild geschaffen und ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte, dass du mir sagst, was dich bewegt. Und ich möchte, dass wir da gemeinsam durchgehen. Und manchmal ändere ich die Umstände und manchmal ändere ich dich. Jesus kann und will dir helfen. Er zeigt das bei dem Aussätzigen, er zeigt das bei dem Hauptmann. Und dann lesen wir noch eine Situation in Versen 14 bis 17. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie. Sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Jesus zeigt auch seine Absicht. Es ging ihm hier nicht so sehr um öffentlich wirksames Auftreten. Er ist hier im Privathaus von Petrus. Das kriegen gar nicht so viele Leute mit, außer dass es später aufgeschrieben wurde. Aber Jesus kümmert sich nicht nur um die Lehre, sondern um das ganze Leben. Er sagt ja nicht nur, okay, hört mir alle gut zu, hier ist, was ich euch sagen möchte. Weil ihn interessiert nicht nur, hast du die richtigen Informationen abgespeichert? Ja, hast du alles über Gott erkannt? Dann wäre es nämlich keiner. Weil wir sind Menschen, wir können Gott nicht vollständig alles verstehen. Er möchte, dass wir ihn näher kennenlernen, dass wir ihn besser kennenlernen. Aber wir werden nicht alles verstehen. Aber er kümmert sich um uns. Und er heilt dann hier die Schwiegermutter des Petrus. Nun, in einem kleinen Ort wie Kapernaum sprach sich das natürlich schnell rum. Und so lesen wir in der Parallelstelle in Lukas, dass am Abend der ganze Ort vor seiner Tür stand. Und Jesus heilte alle, die zu ihm gebracht wurden. Und wir hatten hier gelesen, damit sich erfüllte, was in Jesaja steht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das ist ein Zitat aus Jesaja 53, Anfang von Vers 4. Nun wieder, Charismatiker benutzen gerne diese Stelle, um zu sagen, dass Jesus für unsere Krankheiten starb und damit alle gesund macht. Aber Matthäus zitiert den Bezug auf die Heilung hier im irdischen Dienst und gar nicht in Bezug auf die Kreuzigung. Und sagte, er hat das erfüllt, nämlich hier, als er die Menschen geheilt hat. Das heißt, Matthäus zeigt, dass die Beschreibung von Jesaja auf Jesus passt, aber nicht, dass Gläubige immer geheilt werden. Denn wenn das der Fall wäre, So hätte der Herr uns auch von allen Schmerzen der Arbeit und des Verlustes befreien müssen, denn dafür werden diese Ausdrücke hier ebenfalls gebraucht. Also die werden eben nicht nur für Krankheiten gebraucht, sondern auch für Leiden, geschafft sein, auch der Verlustschmerz, wenn jemand gestorben ist oder so. Das heißt, wenn man sagt, er ist für unsere körperlichen Krankheiten auch gestorben, damit keiner mehr krank bleiben muss, dann muss auch keiner mehr bei der Arbeit leiden und keiner mehr irgendjemand anders erleben. Und das ist eindeutig nicht, was eingetreten ist. Also Jesus nimmt sich der Leiden und Schmerzen an und er wird jede Träne abwischen, aber nicht unbedingt sofort. Denn wir lesen davon, aber erst in Offenbarung 21, Vers 4, da heißt es, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, er tut das, aber er hat nicht versprochen, dass er es hier jetzt auf Erden tut, sondern wenn wir bei ihm sind. Wieder, Gott kann heilen, auch auf übernatürliche Art und Weise. Aber zur Zeit Jesu galt das als Bestätigung der Botschaft. Deswegen zitiert er das hier und sagt, schau her, um zu zeigen, dass er der verheißene Messias ist, dass er Gottes Gesandter ist. Deswegen kann er diese Wunder tun. Das gilt heute nicht mehr, denn heute wird richtige Lehre nicht mehr durch Wunder bestätigt, sondern durch Gottes Wort. Wir lesen sogar schon in Apostelgeschichte 18 über Apollos, wo es heißt, kräftig widerlegte Apollos die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Nicht indem er das ganze Dorf heilte, nicht indem er Zeichen und Wunder tat. Deswegen hatte ich das vorhin absichtlich lesen lassen in unserer Textlesung, die Christoph vorgelesen hat, Hebräer 2, Vers 4, die sagen, dass es uns bestätigt wurde bei den Aposteln durch Zeichen und Wunder. Aber schon bei Hebräerbrief war das Vergangenheit. Dort war diese Bestätigung da und dafür ist es aufgeschrieben. Aber im gewissen Sinne waren die Heilung nur Mittel zum Zweck, nämlich, dass die Menschen Jesu Botschaft glauben. Und wieder, seine Botschaft ist nicht, ich mache die ganze Welt gesund, weil das würde, schau dich um, das glaubt kein Mensch. Seine Botschaft ist nicht, dass es jetzt alles sofort besser wird. Und seine Botschaft ist, ich werde euch zu mir holen. Ihr werdet in meiner Herrlichkeit sein. Dort wird es keine Leiden mehr geben. Dort werde ich die Tränen wegwischen. Dort werden wir ihn sehen, für wie er ist. Und dafür ist er dann auch gekommen. Nicht, um die Welt zu verbessern, sondern um uns vor Sünden zu retten. Es steht in 1. Timotheus 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Und Paulus schreibt, von welchen ich der Erste bin. Dafür ist er eigentlich gekommen. Das ist, was er erreichen wollte. Und er sagt, wenn wir die Not erkennen, wenn wir sehen, auf dieser Erde gibt es Probleme. Ja, offensichtlich. Sagen, ja, was ist die Lösung? Dass sich die Menschen bessern, das versuchen wir seit dem Sündenfall und es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, zu sagen, wir bringen denen einfach ein bisschen mehr Bildung bei, dann benehmen sich die Leute besser. Funktioniert nicht immer. Ja, wir haben mehr Medizin, gut, ja, wir können gewisse Sachen tun, aber das hat die Menschen von innen auch noch nicht verbessert. Was ändert, was heilt, ist Christus. Deswegen ist das berichtet, zu sagen, hier ist die Hoffnung, hier ist die Veränderung. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Jesus kann und will dir helfen, auch heute. Aber du musst ihn darum bitten. Aussätzige kam und sagt, Jesus, wenn du willst, du kannst mich heilen. Der römische Hauptmann, der Fremde, kam und sagte, Jesus, ich habe hier eine Not. Du brauchst doch nur ein Wort sagen und du kannst es heilen. Und Petrus Schwiegermutter, eine Frau war dort und er hat sie geheilt. Das will uns auch zeigen, das Angebot gilt wirklich jedem. Es ist nicht nur die aus besonders geistlichen Familien kommen, nicht nur diejenigen, die einen Großteil der Schrift auswendig gelernt haben, nicht nur diejenigen, die ständig am Bibellesen sind, sondern die, die sagen, ich habe eine Not. Und die Not ist vielleicht gar nicht mal so sehr körperlich. Mag auch sein. Aber ich weiß, meine größte Not ist, dass ich getrennt bin von Gott. Unsere Sünden haben eine Trennung gemacht zwischen uns und Gott. Und ohne das können wir nicht ewiges Leben, können wir keine Beziehung zu Gott haben. Leute, dieses Angebot ist für jeden, der erkennt, ich habe eine Not. Ruft mich an und ich werde euch hören. Ich werde helfen, ich werde verändern. Ich gebe neues Leben. Nein, ich nehme nicht sofort alle Sorgen und alle Nöte weg. Aber ich komme zu dir. Sage, komm, wir gehen gemeinsam. Und ich werde bei dir sein alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Verheißung. Wir danken dir, dass Jesus gekommen ist. Wir danken dir, dass sein Leben nicht nur leere Worte waren, sondern dass er gezeigt hat, er kann heilen, er kann verändern, er hat die Autorität. Aber dein Ziel ist nicht nur, dass es uns hier und jetzt gut geht, sondern dein Ziel ist, dass wir mit dir leben, jetzt hier und vor allem auch in Ewigkeit. Herr, ich bete, dass alle, die das hier oder auch online irgendwie hören, dass sie nicht ohne dich verloren gehen. Und ich bete für uns, die wir dich kennen, dass wir dir danken für die Veränderung, die du bewirkt hast. Und dass, wenn wir merken, da ist noch was, was nicht in Ordnung ist, dass wir wieder zu dir kommen und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich kann nicht einfach nur sagen, Herr, vergib mir einmal all meine Sünden und dann mache ich ohne dich weiter. Sondern ich brauche dich jeden Tag. Danke, dass du bei uns bist. Dass du dich kümmerst, dass du uns liebst. Und dass du diese Beziehung mit uns haben willst. Nicht nur für einen Moment, sondern für Zeit und Ewigkeit. Ehre sei deinem Namen.